SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Sie hören SWR 2, schönen guten Morgen. Trecker auf den Straßen, auf den Bahngleisen, dafür kaum ein Zug. In Deutschland geht derzeit wenig und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich persönlich kenne wenig Leute, die jetzt besonders begeistert sind über das, was sich gerade bei uns tut. Auf der anderen Seite, hat Protest nicht immer auch etwas Gutes? Ist er nicht eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass sich etwas ändern kann? Wenn niemand unzufrieden ist, ändert sich ja schließlich auch nichts. Protest kann also doch auch wichtig sein. Darüber hat der Journalist, Schriftsteller und Podcaster Friedemann Karik ein Buch geschrieben, das im März erscheinen wird. Was ihr wollt, wird es heißen, wie Protest wirklich wirkt. Hallo, Herr Karik.
Guten Tag, hallo.
Ich frage mich etwas provokant, sollten wir also den Landwirten und der Lokführergewerkschaft GDL dankbar sein?
Ich frage mal provokant zurück, wofür genau?
Vielleicht dafür, dass es sich bei uns im Land jetzt relativ wenig tut.
Ich finde es sehr wichtig, in diesem Zusammenhang einmal ganz sauber zu trennen, und zwar den Arbeitskampf einer Gewerkschaft wie der GDL, die sich ja an einen halbstaatlichen Betrieb richtet, und diesen Protest der Bauern, weil die einen demonstrieren gegen ihre Chefs und die anderen demonstrieren gegen eine demokratisch legitimierte Regierung, die für uns alle entscheidet und Steuergeld oder Steuervergünstigungen verteilt. Also irgendwie demonstrieren sie auch sozusagen um unsere Steuern, um unser beider Steuern, und sind dabei leider, anders als die GDL, muss man sagen, sowohl in der Wahl ihrer Mittel als auch ja in ihrer Anschlussfähigkeit nach rechts durchaus problematisch.
Dennoch sind die Proteste der Bauern, sprechen wir also zunächst erstmal von denen, ja nicht erfolglos. Ein Teil der geplanten Subventionskürzungen für die Landwirtschaft hat die Bundesregierung ja längst zurückgezogen. Hat der Protest insofern, welcher Mittel er sich auch immer teilweise bedient haben mag, auch etwas Gutes bewirkt?
Nun, da müsste man natürlich jetzt in die Tiefen der Landwirtschaftspolitik einsteigen. Das werde ich nicht tun, da bin ich nicht kompetent. Ich kann es sozusagen auf der Ebene der Demokratie beantworten. Da ist eine demokratisch legitimierte Entscheidung, ein Kompromiss unter drei Parteien, die unsere Regierung bilden, in Windeseile zurückgenommen worden. Und Sie haben gerade gesagt, dennoch etwas Gutes bewirkt. Ich glaube, gerade durch die Art des Protestes, dadurch, dass die Bauern gezeigt haben, für uns gilt in dieser Frage das Recht des Stärkeren. Wir haben die Traktoren, wir können mobilisieren und wir wissen genau, dass dieser Kanzler vor nichts so große Angst hat wie vor einer deutschen Gelbwestenbewegung. Insofern, glaube ich, ist das für die Protestkultur in Deutschland, die gezeigt hat, man kann wirklich eine Regierung erpressen, unter Druck setzen, wenn man nur genug eskaliert, ist das keine gute Entwicklung.
In Ihrem Buch versuchen Sie ja tatsächlich auch das Konstruktive, also auch die innovative Kraft von Protestbewegungen herauszuarbeiten. Fällt denn tatsächlich beispielsweise der Protest der Bauern darunter?
Ich glaube nicht. Ich betrachte in meinem Buch vor allem progressive Bewegungen, Bewegungen, die sich gegen Diskriminierung eingesetzt haben, für Menschenrechte. Wir denken an die ganz großen Namen dieser Historie, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, die Suffragetten, die das Frauenwahlrecht erkämpft haben. Und natürlich bis hin heute zur Klimagerechtigkeitsbewegung, die man ja auch ganz klar abgrenzen muss. Die kämpfen für die Lebensgrundlagen für allen, und die Bauern in diesem Fall kämpfen, ich will ihnen da nicht zu nahe treten, vielleicht auch zu Recht dafür, dass sie weiter Steuervergünstigungen bekommen. Und das ist schon ein großer Unterschied.
Würden Sie auch sagen, dass insofern die Proteste, die wir gerade in Deutschland erleben, vielleicht auch so ein bisschen Ausdruck von eben, ja, man sagt da so etwas hochgestochen, Partikularinteressen sind, dass es eben darum geht, nicht für die Kosten aufkommen zu wollen, die wichtige Zukunftsherausforderungen jetzt eben verursachen werden. Also wenn es darum geht, wer zahlen muss, zerfällt die Gesellschaft eben schnell in viele kleine Protestgruppen, in denen dann jeder sich selbst der Nächste ist?
Ja, ich glaube, da haben Sie leider sehr recht. Und es gibt sicherlich Berufsgruppen und Bevölkerungsteile, die besonders leiden, die auch zu viel leiden. Schauen wir doch mal darauf, wie es den zum Beispiel Pflegekräften geht, wie die demonstrieren, wie die ihre Proteste oder Streiks eskalieren. In der Logik der Traktoren, die die Bauern uns ja gerade zeigen, dürften eigentlich auch die Pflegekräfte dann die Maschinen in den Krankenhäusern abstellen, um ihren Punkt zu machen. Und dieses Recht des Stärkeren kann eigentlich nicht unser Weg der Kompromissfindung sein.
Wenn Sie jetzt diese Gegenwartssituation in Deutschland betrachten, muss man nicht sagen, da sind auch viele Leute einfach erschöpft vom Reformbedarf. Die meisten denken vielleicht jetzt gar nicht an Veränderung zum Guten, also zum Allgemeinguten, sondern sind einfach nur, hängen einfach nur kaputt in den Seilen, und es demonstrieren einfach nur die, die nicht anders können, weil ihnen einfach das Wasser bis zum Hals steht.
Die gibt es sicherlich, und mit denen muss man reden. Ich glaube, ein Teil sozusagen des Sprengstoffes jetzt in diesem Fall kam daher, dass diese Regierung, wie schon so oft, ihre Politik nicht erklärt hat und relativ schnell gehandelt hat, handeln musste ja auch aus Haushaltsdruck. Andererseits, bei allem Verständnis für das Unverständnis, es gibt in Deutschland, und das haben diese Proteste gezeigt, nun mal schon seit längerem, ein gewisses Protestpotenzial von rechts, das immer wieder an solchen Triggerpunkten gehebelt wird. Also da ist eine Zukunftsskepsis und eine Verlustangst, zum Teil zu Recht, eine tiefe Unzufriedenheit, aber auch offener Hass auf Regierung und System an sich. Und das wird dann von rechtsextremen Gruppierungen, Netzwerken, auch natürlich von Medien, aber auch von russischer Propaganda in den Online-Medien dann doch sehr geschickt instrumentalisiert.
Was wäre eigentlich das, was friedlicher Protest in unserem Lande jetzt hervorbringen müsste?
Ich glaube, das muss man wirklich im Einzelfall beantworten, denn das ist ja völlig klar, eine demokratisch legitimierte Regierung sollte auch an ihren Entscheidungen festhalten. Und gleichwohl muss es einen Rückkanal geben, wo BürgerInnen sagen können, das ist jetzt so ungerecht, ich maße mir an, aufgrund dieser Ungerechtigkeit ein Gesetz zu brechen, um darauf hinzuweisen. Das hat eine lange Tradition und das wurde auch von klugen Leuten wie Jürgen Habermas schon in den 1980ern, auch in Deutschland hinsichtlich der Anti-AKW-Bewegung zum Beispiel oder der Friedensbewegung, nochmal demokratietheoretisch, rechtsphilosophisch durchgekaut. Ja, wir dürfen auf die Straße gehen, wir dürfen uns auch auf der Straße festkleben, aber wir müssen ganz genau begründen, warum das eigentlich ein demokratischer Weg ist, um auf etwas Undemokratisches hinzuweisen, wie zum Beispiel der Zerstörung der Lebensgrundlagen für allen und darauf hinzuweisen, dass man gerne weiter den Diesel subventioniert bekommen will. Ich glaube, das fällt dann nicht darunter.
Der Journalist und Schriftsteller Friedemann Karik war das in SWR 2 am Morgen zu einem Deutschland in Tagen des Streiks und Protests und zu den nötigen Voraussetzungen, damit Protest auch Gutes bewirken kann. Herr Karik, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Höfer.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.